Radio 1. Die Profis.
Mehr als 600 Fälle von Missbrauch von Übergriffen, 196 Beschuldigte und ziehen wir die Dunkelziffer in Betracht, dann wären es geschätzte zwischen 5.000 und 6.000 Kinder, die im Namen oder doch zumindest im geschützten Rahmen der katholischen Kirche missbraucht worden sind. Und zwar nicht deutschlandweit betrachtet, wohlgemerkt, sondern allein im Bistum Münster. Diese Zahlen sind haarsträubend. Ermittelt hat sie unter anderem der Historiker Klaus Große-Gracht von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zudem ist er Mitarbeiter bei der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und er ist einer der Studienleiter, der eben beauftragt war, diese entsprechende Missbrauchsgeschichte zu recherchieren in einer Historikerkommission. Schönen guten Morgen nach Münster, Herr Große-Gracht.
Ja, hallo, Frau Weber.
Das ist eine gewaltige Aufgabe und die Zahlen zeigen, es ist vor allen Dingen sehr viel. Sie mussten sehr viel recherchieren. Wie sind Sie vorgegangen vor so einem Berg Arbeit?
Also im Grunde hatten wir zwei Gebiete, die wir sozusagen herangezogen haben. Das eine ist die Aktenüberlieferung im Bistum gewesen. Das betrifft sowohl die Akten im Archiv, die dort abgelegt worden sind, Personalakten. Aber wir hatten auch Zugriff auf die laufende Verwaltung. Also wir konnten sozusagen einfach direkt in die Personalabteilung gehen und dort nach Akten suchen und haben die eigentlich auch immer bekommen, also ohne Ausnahme. Ein zweiter ganz wichtiger Bereich ist allerdings auch der direkte Kontakt mit Betroffenen gewesen. Wir hatten mit ungefähr 60 Betroffenen gesprochen, zum Teil sehr ausführliche Interviews geführt, die wir dann herangezogen haben. Und das war insofern sehr wichtig, weil ja natürlich in dem Aktenbestand nicht immer alles genau dokumentiert war, sondern wir da auch auf Lücken gestoßen sind. Und die konnten wir durch die betroffenen Gespräche sehr gut dann ausgleichen.
In Köln, in München hat es auch Versuche gegeben, einen Überblick über die dort geschehenen Missbrauchsfälle zu bekommen. Allerdings waren die Teams dort eher juristische Teams. In Münster waren sie, wie gesagt, historisch unterwegs, also vier Historiker und eine Sozialanthropologin. Welchen Unterschied hat das gemacht in den Befunden?
Also zunächst mal die juristische Betrachtung. Das ist auch schon wirklich sehr wichtig, dass man wirklich einzelne Verantwortungsträger in ihren Entscheidungen identifiziert und zeigen kann, wer da die genaue Verantwortung trägt. Das haben wir auch versucht mit zu berücksichtigen. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben versucht, die Hintergründe auszuloten. Jeder Personalverantwortliche hat einen Ermessensspielraum und dieser Ermessensspielraum ist häufig zugunsten der Beschuldigten ausgefüllt worden. Und wie kommt es dazu, dass zum Beispiel die Betroffenen überhaupt nicht im Blick waren? Und solche Fragen haben wir sozusagen unter einer kultur- oder religionshistorischen Fragestellung dann mit berücksichtigt.
Jetzt ist ein Befund Ihrer Studie, dass das zentrale oder ein zentrales Problem in dem ganzen Zusammenhang die Stellung des Pfarrers in seiner Gemeinde ist. Ich will wirklich nicht despektierlich klingen, aber ich habe so das Gefühl, wie überraschend ist das denn? Es liegt doch ganz schön nahe, oder? Also eine Figur, die große Macht hat, ein Umfeld, in dem zum einen schlecht über Sex sich reden lässt und zum anderen gleich auch noch viel weniger über sexualisierten Missbrauch.
Ja, genau richtig. Also das, was vielleicht kluge Zeitgenossen und Zeitgenössinnen immer schon gesehen haben, das trifft absolut zu, dass der Priester dort also eine quasi heilige Stellung hatte, über die man nie etwas Schlimmes eben sagen durfte, dass es da Schamgrenzen gegeben hat in den katholischen Dörfern auf dem Land. Das ist absolut zutreffend. Aber ich glaube, wir können auch schon das jetzt zeigen, aufgrund unserer Quellenstudie, dass das nicht einfach nur eine antikirchliche oder eine antikatholische Kritik ist, sondern dass es tatsächlich eben auch die Zustände vor Ort waren. Und wir können erklären, woher das kommt. Das hat mit dem spezifischen Amtsverständnis, mit dem kirchlichen Amtsverständnis des Priesters ganz viel zu tun. Also das ist nicht einfach zufällig, dass das so gekommen ist, sondern liegt im Grunde auch in Ausbildungsstrukturen der Priesteramtskandidaten und eben auch in einer Theologie des Priestertums, die man dringend auch mal auf den Prüfstand stellen müsste, wenn man wirklich was gegen Missbrauch tun möchte.
Auf dem Prüfstand ist dieser Berufsstand. Ein Kollege von Ihnen, Kirchenhistoriker in Münster, Hubert Wolf, der legt zumindest nahe, dass der Zölibat, also das Gebot der Ehelosigkeit bei Priestern, dass das zum Missbrauch beitrage. Der sieht da eine Verbindung. Sehen Sie das auch so?
Also eine Verbindung gibt es sicherlich. Ich würde aber nicht so weit gehen, von einer Ursache zu sprechen. Denn wäre es eine Ursache, dann müssten die Fallzahlen natürlich wesentlich höher sein. Jeder katholische Priester, vielleicht mit einigen Ausnahmen, die konvertiert sind, lebt natürlich zumindest nach außen hin Ehe. los. Hm. Und wenn dann der Zölibat tatsächlich eine Ursache wäre, dann müssten wir fast 100% Missbrauchsdate in der Kirche haben. Das haben wir nicht. Wir gehen von 4% aus. Das darf man eben auch nicht vergessen. Andererseits führt der Zölibat natürlich dazu, dass es vermutlich für junge Männer, wenn sie sich auf den Priesterberuf vorbereiten, sehr schwer ist, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, Erfahrungen auch einfach mit der Sexualität zu machen und sich sozusagen sexuell selbst kennenzulernen. Und das kann häufig dazu führen, dass es Situationen gibt, indem man dann sozusagen seine eigene Sexualität nicht mehr unter Kontrolle hat. Wir gehen davon aus, dass natürlich nicht alle Täter, die wir gefunden haben, pädophil im strengen Sinne sind, weil ihre sexuelle Orientierung auf kleine Kinder gerichtet ist, sondern wir gehen davon aus, dass die Mehrzahl sogenannte regressive Täter sind, die im Grunde über eine, ja, sozusagen Standardsexualität der Normalverteilung in der Bevölkerung, um das mal so auszudrücken, verfügen, also heterosexuell und an Frauen interessiert sind, aber die das nicht leben können und die dann in bestimmten Situationen, die wir versuchen zu identifizieren, sich dann an kleinen Kindern vergreifen. Genau. Also insofern gehört der Zölibat auf jeden Fall zu den Kontextfaktoren, aber er ist nicht ursächlich.
Jetzt sagt der Münsteraner Bischof Genn, wir haben Fehler gemacht, wir brauchen Reform. Er sagt aber auch, ich glaube nicht, dass ich sexuellen Missbrauch vertuscht habe und die Interessen der Institutionen über die Sorge der Betroffenen und über deren Nöte gestellt habe. Glauben Sie das auch?
Also wir sehen da schon einen deutlichen Wechsel zu um die Jahre 2000. Das ist so ein Schub. Da wird Rom im Grunde auf dieses Problem des Missbrauchsskandals in den eigenen Reihen aufmerksam.
Dann gibt Jahrzehnte es später.
Jahrzehnte später, so ist es. Und dann nochmal 2010. Und dann kommt der große Skandal auch in Deutschland an. Und bei Bischof Genn ist es so, dass er erst seit 2009 im Bistum ist. Also insofern kommt er tatsächlich erst in diese Phase, in die Verantwortung, in der das Problem bewusst ist. Also da tut sich schon etwas. Ich nehme ihm auch ab, dass er wirklich bestürzt ist über das Ausmaß dessen, was wir da zutage gefördert haben. Wie weit jetzt so die Maßnahmen reichen, das muss man sehen. Also da sind auch viele sozusagen große Worte gestern gefallen in seiner Ansprache, dass er den Klerikalismus abschaffen will, aber der lässt sich eben auch auf Knopfdruck nicht abschaffen. Da muss man dann jetzt schon sehen, was heißt das? Und da muss es auch Konsequenzen geben für die Priesterausbildung im Bistum. Und das muss man jetzt ein bisschen abwarten, ne? Ob diesen großen Worten auch noch tatsächlich auch Taten folgen.
Und das sind dann auf jeden Fall Sachverhalte, die wir hier auch zu diskutieren hätten. Der Historiker Klaus Große-Kracht war das, einer der Studienleiter des Gutachtens zum Missbrauch im Bistum Münster. Besten Dank für die Informationen und Ihnen gutes Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.